Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Sie zu unserem ersten Diversity-Gespräch begrüßen zu dürfen. Diese Veranstaltung wird organisiert von der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der Technischen Universität München und findet im Rahmen des Diversity-Tags 2020 der Charta der Vielfalt statt. Wir hoffen, wir bieten Ihnen ein spannendes Gespräch und laden Sie ein, online mitzudiskutieren. Über Feedback können Sie Fragen stellen, Anregungen weitergeben oder über Ihre eigenen Erfahrungen berichten. In Corona-Zeiten sind Online-Beiträge und Podcasts aktuell im Trend. Und diesen Trend haben wir aufgegriffen und uns für ein Online-Gespräch entschieden. Trotzdem werden wir heute kein Corona-spezifisches Forschungsthema besprechen, sondern ein Diversitätsthema, das sonst vielleicht etwas seltener im Vordergrund steht. Wir sprechen heute über inter- und transgeschlechtliche Personen in der Gesundheitsversorgung und im Studienalltag. Mein Name ist Andrea Göttler, ich bin die Diversitätsbeauftragte der Fakultät und ich freue mich heute, meinen online zugeschalteten Gästen ein paar Fragen stellen zu dürfen. Zunächst möchte ich mich bei den Referierenden für ihre Teilnahme bedanken. Ich freue mich, heute Ann-Christine Augs der Universität Augsburg aus der Gesundheitssoziologie begrüßen zu dürfen. Hallo Christine.
Hallo.
Und des Weiteren begrüße ich Severin und Paul des Diversity- und Queer-Referats der studentischen Vertretung der TUM. Hallo Severin und Paul. Danke. Danke für eure Teilnahme. Wir werden heute zunächst einen wissenschaftlichen Blick auf Geschlechter in der Gesundheitsversorgung werfen. Anschließend werden wir Trans- und Intergeschlechtlichkeit an der Universität besprechen und möchten zum Schluss überlegen und auch etwas diskutieren, was diese Themen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften bedeuten. Zunächst der Blick aus wissenschaftlicher Sicht. Ann-Christine Augs forscht zu diesem Thema in ihrer Promotion unter dem Titel Die Unordnung der Geschlechter im deutschen Gesundheitssystem. Eine Untersuchung geschlechtsspezifischer Begriffe und Praktiken in Medizin und Gesundheitsversorgung. Christine, könntest du bitte zunächst die Begriffe Trans- und Intergeschlechtlichkeit klären und dabei schon ein bisschen was von deiner Forschung berichten?
Ja, gerne. Genau, also vielleicht fangen wir direkt mit Transgeschlechtlichkeit an. Transgeschlechtlichkeit umfasst eine relativ große Bandbreite an Selbst- und Fremddefinitionen. Das heißt, es gibt so einen Begriff transsexuell, der innerhalb der Trans-Community häufig eher als oldschool bis pathologisierend begriffen wird, aber vor noch gar nicht so langer Zeit tatsächlich die offizielle Diagnose dargestellt hat. Jetzt gibt es die ICD-11, also International Classification of Diseases, in der 11. Fassung sozusagen. Da wird von Gender Dysphoria gesprochen oder Geschlechtsdysphorie im Deutschen. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Menschen, die sich selber als transsexuell bezeichnen. Und in der Regel wird darunter verstanden, dass das Geschlecht, in dem Personen jetzt leben wollen, nicht zu dem Geschlecht passt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Also nehmen wir an, es wird ein Kind geboren und aufgrund äußerlicher Geschlechtsmerkmale wird gesagt, das ist Mädchen, weiblich. Die Person sagt aber im Verlauf des Lebens, also vielleicht schon sehr jung oder erst mit 45 oder irgendwann dazwischen, nee, ich bin Mann oder ich begreife mich selber als männlich, dann würde man das oder könnten einige Leute sich selber als transsexuell bezeichnen. Es gibt aber auch den Begriff Transgender. Es gibt Personen, die einfach nur sich selber als trans bezeichnen. Unter trans subsumieren sich teilweise auch Personen, die sich nicht in diesen Kategorien männlich und weiblich wiederfinden, sondern sich als nicht-binär, non-binär, NBI bezeichnen oder agender. Also die Liste ist relativ lang. Genau, und transsexuell, transgeschlechtlich, transgender bezeichnet also immer irgendwie eine Form von Abweichung gegenüber dem Geschlecht, was bei der Geburt zugewiesen wurde. So. Und Intergeschlechtlichkeit oder da ist die Diagnose immer noch Intersexualität, obwohl das mit Sexualität eigentlich nichts zu tun hat, sondern mit Geschlechtlichkeit, meint, dass Personen keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale haben. Also das heißt, dass Geschlechtsmerkmale potenziell vielleicht widersprüchlich sind. Also eine Person zum Beispiel Vagina-Vulva hat, aber innenliegende Hoden, was vermeintlich nach unserem Verständnis von Geschlechtlichkeit oder einem bestimmten geschlechtsspezifischen Körper nicht zusammenpasst, sondern eigentlich hat das irgendwie kongruent zu sein. Das heißt, wenn eine Person Hoden hat, hat die eigentlich auch einen Penis zu haben und hat gefälligst ein Mann zu sein. So die gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung und Deutung häufig und auch die medizinische Deutung und andersrum. Es kann auch sein, dass das bei einer Person nur auf einer chromosomalen Ebene stattfindet. Es kann sein, dass bei Personen nie diagnostiziert wird, dass sie intergeschlechtlich sind. tatsächlich. Also wenn die Person, wenn es in der Pubertät nicht auffällig ist, also wenn es bei der Geburt nicht auffällig ist oder nach der Geburt in der Pubertät nicht auffällig ist, die Person sich vielleicht nicht reproduzieren möchte, kann es sein, dass eine Person irgendwann verstirbt und man nicht weiß, dass die Person untergeschlechtlich ist oder es irgendwann durch Zufall herausgefunden wurde, weil aufgrund von der Krebsgeschichte in der Familie irgendwelche Tests durchgeführt wurden, wo man dann sagt, huch, hier sind deine Chromosomen nicht so, wie wir das irgendwie erwartet hatten oder so. Genau, also Intergeschlechtlichkeit kann sich auf verschiedenen Ebenen abbilden. Das können sowohl die sogenannten primären Geschlechtsmerkmale sein, als auch die Keimdrüsen, als auch auf einer chromosomalen Ebene. Genau, und das heißt, da geht es nicht notwendig darum, dass eine Person erstmal nicht mit dem Geschlechterkurs, was ihr zugewiesen wird, weil wir mittlerweile den sogenannten dritten positiven Geschlechtseintrag haben, divers. Also es muss nicht mehr eindeutig dem Kind männlich oder weiblich zugewiesen werden nach der Geburt. Das gibt es noch nicht so lange. Und nur weil es das gibt, heißt es auch nicht, dass das so erfolgreich umgesetzt wird. Genau, aber das ist quasi, also bei Intergeschlechtlichkeit geht es um Geschlechtsmerkmale und eine in Anführungsstrichen Uneindeutigkeit, die angeboren ist sozusagen. Und bei Transgeschlechtlichkeit geht es eher darum, dass man gegebenenfalls den Körper anpasst oder verändert, aber das muss auch nicht sein. Also es kann sein, dass Leute Hormone nehmen wollen oder sich auch operativ angleichen wollen oder so. Es kann aber auch sein, dass die Leute sagen, nee, ich mache das, indem ich ein Bein da trage, also mir zum Beispiel Brüste abbinde und durch einen bestimmten Kleidungsstil und eine bestimmte Gender-Performance mein Geschlecht darstelle. Also da gibt es eine große Range sozusagen, wie sich Transgeschlechtlichkeit und Intergeschlechtlichkeit darstellen können. Und es gibt auch intergeschlechtliche Menschen, die auch trans sind. Also das kann auch Hand in Hand gehen. Genau. Und ich gucke mir quasi in meiner DIS an und hoffe, dass Corona mir keinen Strich durch die Rechnung macht. Vielleicht ist es doch ein bisschen Corona-related. Wie die Medizin oder das Gesundheitswesen als solches eigentlich damit umgeht, wenn Personen eben nicht in diese Idee oder in diese Box passen von, da steht männlich drauf und da hat gefälligst irgendwie Hoden und Penis dran zu sein, sozusagen, oder quasi vice versa. Und welche Rolle das eigentlich für so eine Wissenschaft, die so massiv mit Körpern irgendwie befasst ist und in der Regel auch mit Geschlechtskörpern, weil wir mittlerweile sowas wie eine Gendermedizin haben seit roundabout 30 Jahren, würde ich sagen, wo man sich überlegt hat, okay, Frauen oder herausgefunden hat, Frauen haben irgendwie, also Cis-Frauen, Frauen, die nicht inter oder trans sind, haben andere Herzinfarkt-Symptome als Cis-Männer. Und das schon irgendwie ein ganz schöner Schritt war für die Medizin. Jetzt sind wir irgendwie an einem Punkt, wo da mehr oder weniger gut drauf geachtet wird. Würde ich sagen, dass es gut ist, aber wird so ein bisschen drauf geachtet. Und jetzt gibt sozusagen das Problem, dass es Leute gibt, die nicht in diese Kiste irgendwie mit dem M oder dem W drauf passen, sondern wo man irgendwie gucken muss, naja, da steht auf der Krankenkassenkarte ein W und die Person möchte aber trotzdem gerne zum Urologen oder zur Urologin gehen und sich auf Prostatakrebs untersuchen lassen und dann zahlt die Krankenkasse das zum Beispiel nicht. Und das ist quasi das, was mich interessiert, so welche Herausforderungen bringt es für Medizin, das Gesundheitswesen als solches, also Krankenkassen, alles was irgendwie Pflege angeht und so weiter und so fort, eigentlich mit sich, wenn Leute nicht in diese vorgefertigten Raster von bestimmten Geschlechts-, vermeintlich geschlechtsspezifischen Körpern passen.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Du hast ja schon gesagt, dass wenn Corona dir keinen Strich durch die Rechnung macht, wo wäre denn die Reise hingegangen mit deiner Forschung?
Der Plan ist, und das ist er auch immer noch, davon habe ich auch schon, also ich würde erst Interviews führen. Ich habe damit auch schon angefangen mit Personen, die sich selber als trans oder inter identifizieren, um quasi rauszufinden, ob es eigentlich bestimmte medizinische Bereiche gibt, die da vielleicht, sagen wir mal, belasteter sind vielleicht als andere oder wo das irgendwie mehr auftritt. Bisher würde ich sagen, nee, also kann irgendwie bei hausärztlicher Behandlung anfangen, über DermatologInnen bis OrthopädInnen, also das ist tatsächlich irgendwie die ganze Bandbreite dabei. Und dann der nächste Schritt, und da müssen wir mal gucken, ob das so gut funktioniert, wäre gewesen, mit zu so Behandlungssituationen mitzugehen, ethnografisch als Soziologin und zu beobachten und mir anzugucken, wie sieht es eigentlich in der Praxis aus, wenn MedizinerInnen quasi mit diesen, sagen wir mal, unerwarteten Körpern, in Anführungsstrichen, irgendwie konfrontiert sind. Und Vielleicht kann man das bald wieder mit 1,5 Metern Abstand machen, oder 2 oder 5. Genau, das weiß ich einfach noch nicht so genau. Ich glaube, es muss man auch mal gucken, wie das Gesundheitswesen sich jetzt so ein bisschen berappelt und sortiert und wie sie damit umgehen wollen, quasi. Ja, ich bin mittlerweile wieder ganz optimistisch. Vor 2 Wochen hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich muss mein Forschungsprojekt nochmal abändern. Genau.
Ja, wir hoffen natürlich, dass es klappt. Also,
Ja,
da
ich
drücken wir die
auch.
Daumen. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
Tatsächlich ganz stumpf auf einer WG-Party. Das klingt irgendwie, finde ich, immer ganz unspektakulär. Ist jetzt nicht so, ich hatte nicht so eine wissenschaftliche Eingebung, die mir irgendwie nicht wie bei Newton mit dem Apfel oder so. Ich war auf einer WG-Party und ein ja, Bekannter, würde man vielleicht sagen, ein Transmann, hat mir davon erzählt, welche Probleme der hat oder er hatte Zwischenblutungen, die er eigentlich nicht hätte haben sollen, weil er Testosteron genommen hat und hat versucht, einen Gynäkologin-Termin zu kriegen und zwar in einer Stadt, in der er nicht lebt, also konnte nicht zu einer Stammgynäkologin gehen. Brauchte aber irgendwie Hilfe, weil man natürlich auch, wenn man so Blutungen hat, nicht so richtig weiß, sind das jetzt Zwischenblutungen, ist das irgendwie was Ernsteres, also im Sinne von, ist irgendwas mit den Organen nicht, wie es sein soll oder so. Ist es ja in dem Fall auch nicht, aber genau, und hat dann, ist quasi schon an der Sprechstundenhilfe gescheitert, weil die immer gefragt hat, ach so, sie wollen also einen Termin für ihre Partnerin machen. Und er gesagt hat, nein, ich möchte keinen Termin für meine Partnerin machen. Und hat dann versucht zu erklären, was die Problematik ist. Und ist, also, das quasi einfach aufgelegt worden. So, ich habe dann keine Gynäkologin gefunden in der Stadt, in der sich gerade befand. Genau, und wir kamen irgendwie so, ich denke, wie man so redet auf WG-Partys, kamen dann da drauf. Und dann habe ich mich gefragt, okay, das könnte jetzt natürlich ein Einzelfall sein, aber irgendwie meine Einschätzung oder mein Gefühl dazu wäre, ich glaube, das ist nicht so. Und eigentlich wollte ich nur mal gucken, wieso der Forschungsstand ist und was es dazu so gibt. Naja, und dann gab es nicht so viel Forschungsstand dazu. Also es gibt so ein paar Studien, wo Gesundheit oder so Zugang zur Gesundheitsversorgung mitverhandelt wird. Aber dass es so richtig explizit gemacht wird, ist eher selten. Es gibt jetzt tatsächlich ein Projekt in Dortmund, IntraHealth nennt sich das, die sich genau mit diesen Zugangsbarrieren beschäftigen. Die Laufzeit ist auch ungefähr, also wenn ich mit meiner Diss hoffentlich fertig bin, sind die wahrscheinlich auch ungefähr fertig. Das heißt, die haben nochmal einen anderen Fokus als ich. Aber also dieses Forschungsprojekt gibt es, weil es eben so wenig Forschung dazu gibt. Genau, und dann gibt es Verbände, also Inter- und Transverbände, wie zum Beispiel Bundesverband Trans, die haben so Broschüren zu dem Thema, die aber eher auf so einem Erfahrungswissen sozusagen basieren, also wo dann quasi Mitglieder oder ja, ich weiß gar nicht genau, wie diese also Datengrundlage, Anführungsstrichen, zustande gekommen ist, wo man aber quasi geguckt hat, was wird so berichtet, sich darauf dann bezogen wird und eben auf diese wenigen Studien, die es gibt. Es gibt schon eine relativ alte Broschüre von TRIG, also Trans Inter Queer, die sitzen auch in Berlin, glaube ich, mit so Tipps für Leute, die irgendwie im Gesundheitswesen tätig sind. So, also das gibt irgendwie einen durchaus den Wunsch, darauf aufmerksam zu machen und irgendwie auch eine Notwendigkeit, natürlich sich damit zu beschäftigen. Aber wissenschaftlich ist das bisher immer eher so mitverhandelt worden. Genau, und das war dann der Moment, wo ich dachte, gut, dann mache ich das jetzt vielleicht unter anderem. Und wir werden immer mehr sozusagen, die zu diesen Themen forschen, auch aus verschiedenen Disziplinen. Also in der Psychologie gibt es so ein bisschen mehr mittlerweile, mal pathologisierend, mal weniger pathologisierend. Also das ist auch nicht. Ich finde das nicht alles gleich gut so. Genau, aber es ist jetzt nicht so gut erforscht wie zum Beispiel Herzinfarktsymptome bei Cis-Frauen. So, also da ist eine relativ große Lücke, so quantitativ, wie das beforscht worden ist und teilweise auch qualitativ, würde ich sagen. Genau, und so bin ich irgendwie von dieser WG-Party über meine Literaturrecherche zu meinem Thema gekommen.
Ja, das ist ja super, wenn man auf so einem Weg über eine Party dann die Forschungslücke findet. Und du hast auch schon so ein paar Punkte genannt. Also einmal den Freund, den du da getroffen hast, aber auch schon Aspekte, die dann in die Krankenkassenrichtung gibt. Hast du schon erste Erkenntnisse oder Aspekte, die du herausgefunden hast in deiner Recherche, die du besonders interessant findest oder die besonders wichtig sind, da nochmal nachzugehen, was wird es bedeuten und vor allem im Kontext der Gesundheitsversorgung?
Also gerade wenn man über Krankenkassen spricht, ich bin da so ein bisschen vorbelastet reingegangen, weil ich dachte, okay, die Krankenkassen sind bestimmt erstmal, die wollen nicht zahlen und sind immer erstmal irgendwie dagegen. Das stimmt, glaube ich, so nicht, sondern es ist maximal individuell. Das ist natürlich einerseits vielleicht gut, weil es für die Patientin heißt, da ist nicht von vornherein Hopfen und Malz verloren. Auf der anderen Seite heißt es auch, es kommt immer wahnsinnig darauf an, an wen man so gerät bei so Krankenkassen. Also es kann sein, dass man SachbearbeiterInnen hat, die sich schon total gut auskennen, total verständnisvoll sind, sich irgendwie sehr bemühen, tatsächlich im Rahmen des Möglichen unter die Arme zu greifen. So, also ich meine, die sind irgendwie gebunden an bestimmte Leistungskataloge und so weiter. Die können jetzt nicht einfach OP-Zusagen verteilen, wie so Bonbons in der Bank oder so. Ne? Das funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, das ist auch allen klar. Und dann ist es manchmal aber auch so, dass man zum Beispiel an KrankenkassenmitarbeiterInnen gerät, die zum Beispiel am Telefon permanent misgendern. Also das heißt, man ruft da an. Die Personenstandsänderung ist vielleicht noch nicht durch. So, das heißt, eine Person identifiziert sich selber als Transmann, hat vielleicht auch oder ist schon dabei, irgendwie in der Stimme zu arbeiten oder bemüht sich tiefer zu sprechen. Also klingt aber vermeintlich nicht tief genug für die Person am Telefon oder so. Und das kann dann halt sein, dass die Person immer wieder quasi mit ihrem Deadname angesprochen wird und dann sagt, ich würde gerne Frau Müller oder Herr Müller sprechen, je nachdem. Und man dann sagt, ja, ich bin irgendwie am Apparat, ihr begleitet gerade meinen Transitionsprozess. Ihr müsstet eigentlich wissen, dass ich zum Beispiel trans bin. Genau, also so Fälle gibt es halt irgendwie auch, also wo dann quasi die KrankenkassenmitarbeiterInnen nicht so sensibel damit umgehen. Natürlich weiß man auf der Seite der Person, die anruft, auch immer nicht so, oder der Patientin-Seite nicht unbedingt, welche Informationen denen so vorliegen, also was quasi im System einsehbar ist oder so. Aber natürlich ist es in dem Moment erstmal blöd, wenn man irgendwie 5 Minuten am Telefon erklären muss, dass man die richtige Person ist und jetzt nicht das Telefon weitergeben wird. Genau, also da gibt es so eine Bandbreite, das ist irgendwie sehr uneinheitlich. Ich erhebe tatsächlich mit, bei welchen Krankenkassen die Leute versichert sind. Aber bisher habe ich kein Muster erkennen können. Also es ist irgendwie egal, bei welcher Krankenkasse man ist. Es ist sehr individuell. Was man, glaube ich, grundsätzlich oder ich bisher grundsätzlich so festhalten kann, ist, dass es, also dieses Namensding so misgendert werden mit dem Deadname, also dem vormaligen Namen sozusagen angesprochen zu werden, nicht mit dem gewünschten Namen oder dem gewählten Namen, das ist tatsächlich ein großes Ding. Sowohl in der medizinischen Praxis, wenn man zum Beispiel aufgerufen wird, dass man dann halt mit Frau Müller oder Herr Müller aufgerufen wird. Und man könnte ja auch einfach zum Beispiel nur mit Vorname, Nachname aufrufen. So, ne? Also ich könnte ja auch einfach sagen, irgendwie Eike Müller und dann steht halt Eike Müller auf. Und dann ist auch irgendwie ein bisschen egal, ob ich weiß, ob diese Person, die Eike heißt, gerade männlich oder weiblich ist, irgendwie geschlechtsneutraler Vorname. Genau, also so, das ist, glaube ich, das, was sich so durch meine Interviews zieht bisher. Und das die Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, also zum Beispiel sowas oder sehr neugierige Nachfragen von Ärztinnen oder ja, doofe Auseinandersetzungen mit der Krankenkasse oder so, dass die irgendwann in so ein Igelverhalten sozusagen zurück, also was heißt zurückverfallen, aber in so ein Igelverhalten rutschen und dann einfach versuchen, so wenig wie möglich zum Arzt, zur Ärztin zu gehen, also Vorsorgeuntersuchungen tatsächlich auf Minimum reduzieren. Wirklich nur dahin gehen, wenn sie den Kopf unterm Arm tragen, einen gelben Schein brauchen oder so. Genau, und gerade auch noch sowas wie Umzug, sich jetzt nicht so eine Herrscher an neuen Ärztinnen suchen, sondern um quasi sich nicht immer wieder outen zu müssen, da auch einfach wirklich ihre Gesundheitsversorgung auf so ein Minimum runterschrauben. Also wirklich nur das, was so ganz dringend notwendig ist, sozusagen. Genau, und ich glaube, also das kann man schon mal festhalten. Und ich, also meine Vermutung ist, dass man das halt lösen könnte, indem man zum Beispiel einfach sagt, okay, Leute werden nur mit Vor- und Nachname aufgerufen, sie werden einfach nicht gegendert. So, dann können die halt aufstehen und dann ist irgendwie gut. Das funktioniert natürlich auch nicht immer, wenn auf der Krankenkassenkarte der Deadname draufsteht, ist es doof. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass tatsächlich die meisten Krankenkassen schon vor der Personenstandsänderung den Namen ändern. So, also muss man dann halt hin und mit denen sprechen. Das ist natürlich auch erstmal irgendwie blöd, wenn man sich vor denen outen muss. Aber was ich jetzt so aus den Interviews habe, also die meisten Krankenkassen sind da relativ flexibel, da muss man nicht erst mit dem mit der Bestätigung vom Amtsgericht sozusagen hinsagen, hallo, ich habe Personenstandsänderung, kannst du sagen, hier, ich bin übrigens trans, oder auch bei Interpersonen, die auch eine Transitionsgeschichte haben oder sie sagen, hier, das ist jetzt mein Name, ich möchte, dass ihr da draufschreibt, und wenn man dann halt aufgerufen wird im Wartezimmer, dann muss man halt nicht gegendert werden. Problematisiert wird tatsächlich auch von relativ vielen meiner InterviewpartnerInnen so offene Eingangs- und Wartebereiche in Praxen, also diese sehr luftige Architektur, die sich irgendwie immer mehr durchzusetzen scheint, wird tatsächlich problematisiert, weil wenn man sich schon quasi an diesem Empfangstresen outen muss, um nochmal klarzumachen, warum man da ist, und das halbe Wartezimmer, das kein Zimmer ist, sondern irgendwie so 1,5 Meter daneben Stühle, die so halb auf dem Flur sind, macht das Ganze natürlich nochmal irgendwie unangenehmer, wenn man sich auf einmal irgendwie vor noch 20 Leuten outen muss, die man nicht kennt und vor denen man das vielleicht auch nicht wollte. Genau, also ich würde sagen, das sind so die Dinge, die man auch eigentlich relativ schnell und relativ gut beheben könnte, falls jetzt Leute ihre Praxen umbauen oder neu bauen oder so, einfach wieder ein bisschen mehr auf Privatsphäre vielleicht achten. Und ich glaube, es ist auch für andere Leute interessant, die nicht irgendwie Transitionsgeschichten haben oder intergeschlechtlich sind oder so. Genau, und dass man vielleicht einfach nochmal überlegt, wie man Leute eigentlich anspricht, wenn man sie aufruft, weil das zum Beispiel auch für Leute mit vermeintlich, in Anführungsstrichen, nicht deutschen Namen durchaus auch zutrifft, ne? Also, dass dann die Leute nicht genau wissen, ob das ein weiblicher oder männlicher Vorname ist. Und da wird dann nämlich total oft, also im besten Fall eine Vorname-Nachname vorgelesen, im schlechtesten Fall dann Herr oder Frau so und so. Und sich denkt, liest doch einfach den Namen vor. Genau, aber ich denke, das ist eigentlich gar nicht so schwer umzusetzen. Da muss man jetzt nicht das ganze Gesundheitssystem total dafür umkrempeln, würde aber schon vielen Leuten das Leben tatsächlich leichter machen.
Ja, das sind ja auch schon Punkte, die du sagst, die jetzt nicht unbedingt nur auf das Gesundheitssystem, nicht nur da relevant sind, sondern vielleicht auch in anderen Bereichen. Bestimmt könnten wir bei deiner Forschung noch Stunden weiterreden und ich werde das bestimmt im Auge behalten, aber ich würde jetzt mal unsere Studierendenvertretung fragen. Also, vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, ist wahrscheinlich dann auch in dem Kontext des Studienalltags relevant. Zuerst einmal, für was steht denn das Diversity- und Queer-Referat? Vielleicht können wir da noch eine kurze Einführung erstmal bekommen.
Also das Diversity- und Queer-Referat, das beschäftigt sich damit in den Themen wie Diversität, also Religionsfreiheit, Ausleben der eigenen Persönlichkeit, aber auch Sachen wie queere Themen, das heißt Homosexualität an der Uni, Transsexualität und Transgender an der Uni, wie das alles an der Uni, ja, wo es seinen Platz hat und wie man da die Bedingungen an der Uni verbessern kann für die Studierenden. Wir versuchen das über Veranstaltungen zu machen, zum Beispiel über unseren Poetry Slam, den wir zweimal jährlich machen, wo Poetry Slams vorgetragen werden über die Themen oder auch über die Teilnahme am CSD in München. Da versuchen wir immer einen großen Wagen zu machen. Letztes Jahr waren wir 130 Personen und einfach die Uni genau darauf aufmerksam zu machen und Studierenden die Themen, die oft sehr sensibel sind und für die man viel Fingerspitzengefühl braucht, darauf aufmerksam zu machen und aber auch eine Plattform geben, wo sich Studierende austauschen können, die vielleicht aus diesen, die zum Beispiel eben Transgender sind und keinen Platz finden, weil sie irgendwie Angst haben, sich zu outen. Genau. So, dafür stehen wir eigentlich uns ein und sind auch im engen Kontakt mit den verschiedensten Einrichtungen an der Uni, zum Beispiel mit der Strafstelle für Chancengleichheit. Genau, richtig.
Mhm. Und du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Also es gibt auch Transgender oder intergeschlechtliche Studierende, die dann zu euch kommen.
Genau, richtig. Da ist es natürlich zuallererst mal richtig wichtig, dass wir denen Gehör schenken und ihre Geschichte anhören, was sie vielleicht für Erfahrungen gemacht haben an der Uni. Die kommen vielleicht mit Diskriminierungsvorfällen oder eben mit anderen Problemen. Zum Beispiel kann man die Namensstandsänderung an der Uni noch nicht wirklich durchführen, solange man eben nicht dieses Dokument hat. vom Arzt oder jetzt die Personenstandsänderung schon im Personalausweis hat. Wir versuchen da uns einzusetzen, dass das an der Uni trotzdem gemacht wird. Das machen wir seit Anfang des Jahres und sind da auch schon im engen Kontakt mit den verschiedensten Stellen. Wir hatten auch eben jetzt schon ein paar Personen, transgeschlechtliche Personen, die da auf uns zugekommen sind und versuchen da jetzt eben was zu erreichen.
Okay, und das hört sich ja schon so an, als würden so ein paar von den Themen, die wir jetzt auch im Gesundheitssystem gehört haben, also man wird falsch angesprochen, man wird nicht mit dem Namen angesprochen, den man gewählt hat. Das überträgt sich dann auch auf die Situation an der Universität.
Ja, also wir sehen deutliche Herausforderungen praktisch, die jetzt für die Uni noch da sind. Hauptsächlich eben ist für die transidenten Personen, mit denen wir bisher bei uns an der Uni eben zu tun hatten, die zu uns als Diversity- und Queer-Referat gekommen sind, war das größte Problem mit die Namensstandsänderung. Es ist immer ein großer Verwaltungsakt, das Personalausweis zu ändern. Das dauert lange. Es bringt auch seine Kosten mit sich, seine finanziellen Kosten vor allem. Und deshalb, wir haben ja dieses an der TUM, das Online-System, TUM Online, über das alles gemanagt wird und wo auch alle Namen weitergegeben werden. Und da besteht häufig die Hoffnung von transidenten Personen und natürlich auch von uns als Referat, dass man das möglich machen kann, dass dort der Name geändert wird. Das ist allerdings schwierig bis nicht möglich momentan. Also wir kriegen jetzt in dem konkreten Fall aus der Rechtsabteilung häufig die Antwort, dass sie sich schwer tun, den Namen zu ändern, einfach weil sie sicherstellen müssen, dass gerade bei Dokumenten, die nach außen gehen, wie Zeugnissen zum Beispiel, dass das fälschungssicher ist und dass sie das bei 40.000 oder über 40.000 Studierenden händisch nicht gewährleisten könnten. Mhm. Wie überzeugend diese Argumente sind, kann sich dann jeder selber überlegen. Wir versuchen da natürlich jetzt zu schauen, ob man erstmal vielleicht einen Kompromiss finden kann, gerade wenn man nachweisen kann, dass man eben transident ist und nicht jetzt zum Beispiel, es könnte ja auch ein Studi kommen und sich da aus Jux und Tollerei sagen, ich ändere jetzt mal meinen Namen. Aber das ist eigentlich, erstens ist es eigentlich nicht der Fall und zweitens, wenn man irgendwie beispielsweise eben eine Hormonbehandlung beim Arzt macht, dann kann man das auch mit einem Attest nachweisen und dann zu sagen, schaut mal bei mir, dann muss es halt mal händisch gemacht werden. Es betrifft ja jetzt auch nicht hunderte Studierende. Also es ist jetzt nicht so, dass dann der Verwaltungsaufwand ins Unermessliche steigen würde und da die Gefahr bestünde, dass da irgendwas durcheinander geht und dann falsche Dokumente nach außen gehen würden. Genau. Dementsprechend sind wir da dran, hoffen, dass es einen Kompromiss gibt. Momentan ist da der Stand von der Rechtsabteilung, dass es nicht in TUM Online möglich ist, aber dass es möglich ist, sich mit dem Dozenten, mit der Dozentin abzusprechen, dass beispielsweise auf Anwesenheitslisten nicht mehr der Deadname, der aber noch im Personalausweis steht, auftaucht, dass man auch unter dem gewählten Namen Klausuren schreiben kann. Und dann muss halt der Dozent, die Dozentin das dann in TUM Online aber logischerweise anders übertragen. Schwierigkeit dabei ist natürlich, man muss sich jedes Mal neu aufs Neue outen. Und gerade, also ich hatte jetzt einige Seminare, wo ich vorher auch nicht wusste, ob es hier eine Anwesenheitsliste gibt oder nicht. Sprich, ich konnte auch nicht im Vorhinein mit dem Dozierenden absprechen, dass man da jetzt den Namen ändern könnte oder so. Sprich, für eine transidente Person bedeutet das dann auf jeden Fall in der ersten Stunde die Überraschung und ein Zwangsouting. Dementsprechend kann das jetzt noch nicht der Endkompromiss sein, aber da sind wir, Paul hat das ja schon gesagt, sind wir dran. Weitere große Herausforderungen, was momentan bei uns läuft, sind geschlechtsneutrale Toiletten. Mhm. Da gibt es am Standort in Weinstephan bereits ein, zwei. Soweit wir wissen, läuft das auch sehr gut dort. Und es soll jetzt auch in der Innenstadt ist ein Pilotprojekt mit einer genderneutralen Toilette geplant. Allerdings hat uns natürlich Corona jetzt auch, es sind gerade keine Studis in der, in der Uni, da kann man jetzt schlecht groß am Pilotprojekt arbeiten und möglicherweise die Erfahrungen der Personen, die sich dann die auf diese Toilette gehen, einholen. Da ist natürlich auch immer fraglich, macht man eine extra dritte Toilette oder labelt man die bisher bestehenden Toiletten um? Labelt man einen Teil um? Wie labelt man ihn um? Genau, und da gibt es ja bisher kein einheitliches Konzept, wo man sagt, okay, so, das ist der beste Weg und dementsprechend probieren wir da rum. Aber da ist die TUM tatsächlich dran. Also das ist erfreulich. Wir hoffen, dass es sich dann natürlich möglichst schnell. Wir sehen auch, dass die LMU hat auch gerade so ein Pilotprojekt, die setzen das gerade um, dass wir da dann ähnlich fix unterwegs sind.
Also es geht auch was voran, auch wenn,
genau,
auch wenn es einige ja, Corona-Pausen gibt, aber es geht weiter voran. Es hört sich trotzdem so an, als würden es ja, Überschneidungen bei euren Themen geben. Ich bin ja von der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften. Und wenn ich jetzt fragen würde, naja, was bedeutet denn das jetzt für unsere Fakultät, also im kleineren Rahmen? Wir lernen hier Gesundheitswissenschaften. Das geht so in die Richtung auch wie, ja, da sind natürlich auch medizinische, biomedizinische Themen dabei. Gleichzeitig können wir an der Fakultät natürlich auch nicht das System, das TUM-Online-System zum Beispiel ändern. Was fällt euch ein, wäre dann vielleicht an einem Fakultätslevel wichtig?
Was wir gerade mitkriegen, ist, gerade wenn transidente Personen Diskriminierungserfahrungen machen, dann müssen die Hürden möglichst klein sein, wo man sich melden kann. Das heißt, ich denke, dass gerade die Sichtbarkeit sehr, sehr hilfreich ist, wenn man immer mal wieder eine Veranstaltung macht und es immer klar ist, okay, wir haben da eine Stelle an unserer Fakultät, der kann ich auch vertrauen. Wenn ich ein Problem habe, dann kann ich da hingehen. Und natürlich sind auch wir als dann studentisches Referat immer ansprechbar, weil da eben die Hürde vielleicht kleiner ist, sich mal mit einem anderen Studi zusammenzusetzen, als jetzt unbedingt mit einer erstmal unbekannten Verwaltungskraft oder einer Dozentin oder einem Dozenten. Und auf der anderen Seite, was außer hilft, es gibt an der Stabsstelle für Chancengleichheit, zumindest für Studierende, immer einen Workshop Genderkompetenz als Schlüsselqualifikation. Den kann man sich fast an allen Fakultäten, ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber in den meisten Fakultäten auf jeden Fall auch mit 2 ECTS sogar anrechnen lassen. Und es müsste so ähnliche Angebote auch für Dozierende geben. Und dass man da ein bisschen sensibilisiert, weil uns ist auch aufgefallen, dass häufig diskriminierende Aussagen nicht unbedingt diskriminierend gemeint sind, sondern dass häufig auch viel Unwissenheit einfach dahinter steckt und dann sagt ein Dozierender mal was Dummes. Und wenn man da mit ein paar Workshops sensibilisieren kann, dann hilft es schon im ersten Schritt sehr viel weiter.
Mhm. Genau. Also einmal die Anlaufstellen und da sind wir ja gerade da. Also ich als Diversitätsbeauftragte, die natürlich so eine Anlaufstelle wäre und hoffentlich auch mit einer geringen Hürde und dann aber natürlich auch die Studierendenvertretung. Und dann eben auch, wie gestaltet man die Lehre, wie spricht man die Studierenden an? Das war der zweite Punkt. Christine, fällt dir noch was ein, was kannst du vielleicht der Fakultät raten oder was würdest du noch gerne mitgeben?
Ich glaube, ich würde diesen Sichtbarkeitsaspekt tatsächlich einfach nochmal hervorheben wollen. Gerade also Gesundheits- und Sportwissenschaften arbeiten sich ja viel an so Körperthemen ab, wenn man das so sagen kann. Und da glaube ich einfach wirklich ins Curriculum im besten Fall verpflichtend, das ist immer meine große Hoffnung, aber mindestens so Wahlpflicht, Seminare oder Module oder so einzubinden, wo es halt darum geht, nochmal klarzumachen, wir haben einen bestimmten genormten Blick auf vergeschlechtlichte Körper, wir haben eine ganz, ganz geschlechtlich binär strukturierte Gesellschaft nach wie vor, also trotz dieses dritten positiven Geschlechtseintrags Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie auf einmal, wenn wir jetzt in einem bundesdeutschen Kontext bleiben, alle da sitzen und sich denken, ja klar, drei Geschlechter, habe ich schon immer dran geglaubt, sondern dass es halt eher so ist, es ist irgendwie binär und dann gibt es irgendwie so eine exotische Gruppe, für die es jetzt diesen Geschlechtseintrag gibt. Ich würde quasi die historische Relevanz dieser Änderung des Personenstandsrechts überhaupt nicht kleinreden wollen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Gesellschaft sich jetzt einmal um sich selber gedreht hat in den letzten anderthalb Jahren, wie das jetzt knapp her ist. Und ich glaube halt, je mehr man das normalisiert, dass solche Themen im Curriculum vorkommen und dementsprechend auch normalisiert für die Studierenden, die dann ja potenziell als MultiplikatorInnen aus der Uni rausgehen, in Gesundheitsberufe zum Beispiel oder in die Sportwissenschaften oder so, dass man da einfach vielleicht auch mehr Verständnis schafft. Also ich glaube auch, so Teil von Diskriminierung ist selten quasi mit der Intention, diskriminierend zu sein. Wie passiert die? Aber gerade auch, wenn wir über Sport reden, Sport wird ganz oft in Geschlechtsleistungsklassen abgefasst. Also es gibt irgendwie, keine Ahnung, weibliche Studierende müssen, ich kenne mich jetzt schlecht aus, 12 Meter Kugelstoßen irgendwie machen für irgendwie die 1 und männliche Studierende müssen 15 oder so. Ne? Also keine Ahnung, wie weit die wirklich Kugelstoßen müssen, aber das wird halt immer in so binären Logiken abgefasst. Und das heißt, in dem Moment, wo ich nicht binär trans bin oder wo ich intergeschlechtlich bin, habe ich eigentlich keine Chance, da so richtig gut in dieser Leistungsklassifikation aufzutauchen. So. Und das ist natürlich erstmal auch ein strukturelles Problem. Das können jetzt auch Dozierende nicht mal eben lösen, so wenn das die Bewertung ist in den Sportwissenschaften. Aber wenn dann auch noch die Dozierenden irgendwie Unverständnis haben, weil sie damit noch nicht konfrontiert waren oder also Unkenntnis irgendwie vorherrscht, dann ist das natürlich noch umso blöder irgendwie für die Beteiligten. Und deswegen glaube ich, also so Fortbildung für Dozierende halte ich für eine wahnsinnig gute Idee und einfach jetzt schon, also was heißt jetzt schon 2020, aber quasi so die potenziellen MultiplikatorInnen von morgen sozusagen, die potenziellen Dozierenden ja auch von morgen, einfach mit diesen Themen zu konfrontieren, damit es nicht so ein Nischenthema bleibt. Weil bisher ist es so, wenn man, also in meinem Fall sagt, ich forsche irgendwie zu Trans- und Intergesundheit, dann ist man innerhalb der Geschlechtergesundheitsforschung schon eine Nische und die Geschlechtergesundheitsforschung ist schon die Nische in der Gesundheitsforschung. Also es wird irgendwie immer kleiner sozusagen. Genau, und deswegen glaube ich, so ein Spotlight darauf zu werfen, das irgendwie groß zu ziehen, das zu verankern und Leute auch so ein bisschen dazu zu nötigen, sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie eine gute Methode, damit man nämlich nicht eben, wenn die Leute irgendwie mitten im Berufsleben stehen, dauernd versuchen muss, über so Fortbildungsangebote die Leute an das Thema zu bringen, weil da gehen dann die Interessierten hin, mit 2,5 Hände voll, und die anderen sitzen fröhlich weiter in ihrer Praxis oder wo auch immer und denken sich so, naja, habe ich im Fernsehen gesehen, gibt es so 2,5 Leute von, ist bestimmt irgendwie spannend, aber ich mache lieber eine andere Fortbildung oder so. Und ich glaube halt, im Studium hat man eine ganz gute Möglichkeit, Leute damit zu erreichen und eben auch quasi nochmal zu rahmen, dass diese ganzen Lehrbücher vielleicht auch blinde Flecken haben, wenn man das mal nicht so böse formulieren möchte.
Ja, auf jeden Fall. Das Glück ist, es gibt einen Lehrstuhl für Diversitätssoziologie an der Fakultät, wo ich weiß, dass viele Themen, die in diese Richtung gehen, auch aufgegriffen werden. Gleichzeitig, wenn es nicht im Curriculum steht, ist es natürlich doch noch etwas, was man machen kann. Also das ist natürlich auch was du angesprochen hast. Also ist es ein Interesse oder ist es etwas, das angesprochen werden muss? Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich werde mit vielen Ideen aus diesem Gespräch gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute zumindest online da wart. Wir haben uns gesehen, das heißt, es fühlt sich an, als hätte man heute wieder eine Person getroffen. Gerade kommt auch die Sonne raus. Vielleicht ist es jetzt auch ein guter Moment, um heute abzuschließen. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich bei euch. Ich bin mir sicher, dass ich auch für meinen Alltag wieder was dazugelernt habe, wieder was mitnehmen kann. Und ich bin mir sicher, dass es auch sehr spannend für die Fakultät ist und auch in den Hinblick auf Gesundheitswissenschaften, aber auch Sportwissenschaften. Also vielen Dank.
Für die Einladung.
Vielen Dank, ja.
Okay.
Ciao. Tschüss.